Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit Manfred Lütz. Schönen guten Morgen, freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Frohe Ostern wünsche ich, aber ist natürlich ein bisschen geschummelt. Wir haben die Sendung vor ein paar Tagen aufgezeichnet, noch weit vor Ostern. Ich möchte Ihnen ja das Osterfest in der Familie nicht nehmen. Wobei, ich frage mich schon, hat das Osterfest für Sie eine Bedeutung? Sie sind Diplom-Theologe und Psychiater und haben zur Kirche durchaus ein sehr, ich sage es mal, ambivalentes Verhältnis. Da werden wir noch drauf kommen. Welche Bedeutung hat Ostern für Sie?
Also ich bin Christ, ich bin bekennender Christ. Ich gehe natürlich Ostern auch in den Gottesdienst, in die Osternachtsmesse normalerweise, auch mit meiner Familie. Das heißt, das ist das höchste Fest im Jahr. Und Ostern ist das Fest der Auferstehung. Das bedeutet, die Hoffnung, die alle Menschen ja haben, dass wenn sie am Grab eines geliebten Menschen stehen und denken, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt nur noch was für Würmer und für Verwesung ist, sondern das mich verbindet doch mehr damit. Und das erlebe ich auch jetzt im Moment noch, wo ich am Grab stehe. Diese Auferstehungshoffnung, die alle Menschen seit Beginn der Menschheit eigentlich haben, da glaube ich als Christ, dass die berechtigt ist. Und das nenne ich meinen christlichen Glauben.
Ich habe deshalb gerade vom ambivalenten Verhältnis zum Christentum gesprochen, weil Sie ein Buch rausgegeben haben namens Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Und bereits im Vorwort liest man, dass man, ich sage das jetzt mal sinngemäß, dass man Persönlichkeiten wie Papst Franziskus und Mutter Teresa durchaus heutzutage verehren darf, nicht weil sie Christen sind, sondern obwohl sie Christen sind.
Ja, man nimmt es ihnen sozusagen nicht übel. Ja. Das Christentum hat einen miserablen Ruf. Und die Christen selber schämen sich für ihre eigene Geschichte, sicherheitshalber mal, oder entschuldigen sich dafür, ohne sie wirklich zu kennen. Und da war Anlass dieses Buches, dass ich finde, eine Religion, die an die Menschwerdung, an die Geschichtewerdung Gottes glaubt, die dann so selbst den Eindruck vermitteln, naja, das war alles ziemlicher Mist oder gar nicht genau orientiert ist über diese Geschichte, die eine solche Religion ist wirklich diskreditiert. Mhm. Und ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen, Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert von Arnold Angenent, ein berühmter Kirchenhistoriker. Mhm. Und da habe ich viel gelesen, was ich überhaupt nicht wusste. Das wusste ich alles gar nicht. Und obwohl
Sagen Sie mal
ich
so ein, zwei Beispiele.
Ja, zum Beispiel, dass Toleranz eine christliche Erfindung ist. Ja, denkt man immer, das ist mit der Aufklärung gekommen oder so etwas. Mhm. Toleranz ist, sagen die Sprachgeschichtler, eine christliche Erfindung. Toleranz ja war im klassischen Latein Lasten tragen, also Baumstämme tragen. Mhm. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Sowas wusste ich nicht und eigentlich als Christ müsste man das doch wissen, mhm, als Theologe. Und viele, viele andere Dinge über Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Inquisition, was ich tatsächlich nicht wusste. Und dann habe ich mich hingesetzt und mit Arnold Angenent zusammen das Ganze verdichtet auf 286 Seiten, auch noch selbst was hinzugefügt, sodass alle Skandale der Christentumsgeschichte auf dem heutigen Stand der Wissenschaft da abgehandelt sind. Und ich habe das dann führende deutsche Historiker lesen lassen, aber auch meinen Friseur. Denn ich bin der Auffassung, alles, was Friseure nicht verstehen, ist nicht wichtig im Leben.
Er hat es verstanden.
Er hat es verstanden, er fand das mein bestes Buch. Ich habe es früher immer von meinem Metzger lesen lassen, weil ich finde, natürlich braucht man eine Fachsprache für Fachdebatten, auch in der Psychiatrie brauchen wir das. Aber was nachher relevant ist an dieser Debatte, das muss man auch in normalem Deutsch sagen können.
Könnte man es auch im ökonomischen Deutsch sagen, die Kirche hat sich die letzten 2000 Jahre lausig verkauft?
Ja, das kann man so sagen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, die ich mir immer gestellt habe, woran liegen diese Klischees, ja? Die Leute sind heute informiert über Bäume, über Bienen und so, ja, und lassen sich auch informieren. Aber über das Christentum weiß man viel weniger als über Bäume.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben Ihr Buch Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, Anfang März vorgestellt. Also das riecht im Grunde genommen nach Druckerfarbe. Und ausgerechnet Gregor Gysi, der von sich selbst sagt, dass er eigentlich ein lupenreiner Atheist ist, hat das Buch mit Ihnen vorgestellt. Haben Sie versucht, ihn irgendwie dann doch zu überzeugen, auf seinen alten Tagen noch einen anderen Weg zu gehen?
Naja, also Gregor Gysi ist schon ein bisschen auch ein Anlass fast für das Buch gewesen. Gregor Gysi hat in der Evangelischen Akademie in Tutzing mal gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, bei der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum.
Ja, hochinteressant.
Und das ist hochinteressant. Und da hat er auch, glaube ich, recht. Das hat er 2005 gesagt. Und wenn man das heute im Osten Deutschlands mal erlebt, wie das da mit Solidarität manchmal ist, dann ist das fast ein prophetisches Wort. Damit will ich nicht sagen, dass Atheisten jetzt weniger hilfsbereit bei Flüchtlingen sind. Der Kommunismus als Weltanschauung ist diskreditiert. Gregor Gysi hat gesagt, die Linke sei noch auf Jahrzehnte für die Wertefrage in unserer Gesellschaft diskreditiert. Die einzigen Institutionen, die dafür noch relevant seien, seien die christlichen Kirchen. Und wenn Atheismus bedeutet, gegen die Kirche zu sein, dann sei er kein Atheist, dann sei er Heide, zu dem der Glaube noch nicht gekommen sei. Fand ich auch einen sehr, sehr witzigen Spruch, aber auch einen nachdenkenswerten Spruch. Das heißt, das Christentum ist im Grunde erstarrt ein bisschen zu Formeln. Also die Leute reden von christlichem Menschenbild, vom christlichen Abend, dann von christlichen Werten. Aber was das eigentlich ist, das weiß man gar nicht. Und natürlich kann man sagen, wenn man aus dem Bibeltext kann man viel lesen, da haben Menschen in 2000 Jahren ganz viele sehr unterschiedliche Dinge draus gelesen. Aber, und das ist Sinn des Buches ein bisschen, was dann in der Geschichte des Christentums real passiert ist, das ist nicht beliebig. Wie haben die Christen selber die Bibel verstanden? Was haben sie selber gemacht? Und dass zum Beispiel in den ersten 1000 Jahren Christentum, die Christen als einzige größere Religion, keine Ketzer getötet haben. Das wusste ich auch nicht. Ja, das habe ich bei Angenent.
Ach, alle anderen haben das gemacht.
Ja,
also Muslime.
Die Muslime haben das gemacht. Es ist ja bis heute so, die Juden haben es gemacht. Ja, Stephanus, der Märtyrer, war ein Abgefallener, wurde getötet. In den Stammesreligionen hatten Menschen von einem anderen Stamm überhaupt keine Menschenrechte. Die konnte man töten. Das galt überhaupt nicht als Mord oder als Tötung. Das heißt, das war etwas Neues, was für uns heute völlig selbstverständlich ist. Mhm. Aber viele Dinge, das sagt Gysi ja auch von der Solidarität, viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, die hat das Christentum gebracht. Ich nehme ein anderes Beispiel zur Solidarität. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Jetzt werden Sie sagen, natürlich, ich kenne aber doch mitleidige Atheisten oder sowas. Natürlich kenne ich auch, ja. Mhm. Und auch in anderen Weltgegenden gibt es mitleidige Menschen. Aber bei den Heiden, bei den Römern zum Beispiel, war ein Behinderter jemand, der von den Göttern geschlagen worden war. Und mit dem beschäftigte man sich besser nicht, weil man dann auch Krach mit den Göttern kriegen konnte. Und die Christen haben genau das Gegenteil gemacht und haben behinderte Menschen in Not in den Mittelpunkt gestellt.
Stimmt das denn so? Also in dieser 2000-jährigen Kirchengeschichte gab es doch auch schlimmste Misshandlungen, die Kirche mit unterstützt hat von Behinderten, von wie auch immer benachteiligten Menschen.
Nein, natürlich gab es das in 2000 Jahren, das ist klar. Also bei 2000 Jahren, 1 Milliarde Mitglieder, gibt es immer ganz viele Idioten, ganz viele Verbrecher. Aber man muss doch mal sehen, was sagen die Historiker heute? Was sagt die Forschung? Und das habe ich in meinem Buch versucht, sozusagen den Stand der heutigen Forschung zur Christentumsgeschichte darzustellen. Und das ist für mich selbst als Theologen total überraschend gewesen. Und da fand ich, das muss eine breitere Öffentlichkeit einfach mal wissen. Also das Mitleid etwas ist, was die Christen erfunden haben und dass zum Beispiel die ganzen Krankenhäuser, Hospitäler und alles, was es da gab, das ist auf christlichem Boden entstanden, das sagen atheistische Forscher.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Buchautor Manfred Lütz ist im Hauptberuf Psychiater, leitet in Köln eine Fachklinik für, jetzt müssen Sie mir helfen,
Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie.
Sowas geht mir immer schwer über die Lippen. Und machen sich quasi auch vom Berufswegen, Fragezeichen, Gedanken über Donald Trump?
Nee, vom Berufswegen eigentlich nicht. Eigentlich mehr von Gesellschaft wegen. Und mir tut eigentlich nicht Donald Trump leid, sondern mir tut eigentlich Amerika leid. Es wird ja immer gesagt, Donald Trump sei ein Narzisst. Und ich glaube, der ist kein Narzisst. Narzissten, das sind gestörte Menschen, die haben eine narzisstische Störung, die kann man gut behandeln. Schwierig zu behandeln, lange Zeit behandeln, das sind Leute, die immer
im Mittelpunkt... Wenn er behandelt wollen...
Das geht gar nicht, der ist ja gar nicht krank. Der ist
ja
gar
gut,
nicht krank. Also, ja. Aber das ist ja das Problem. Also ein Narzisst, der muss dauernd Zuwendungen haben, der braucht dauernd Beifall und wenn er den nicht mehr kriegt, dann muss er zum Therapeuten. Aber Donald Trump ist ja nicht jemand, der keinen Beifall mehr kriegt, der keine sozialen Beziehungen mehr hat, weil er zu narzisstisch ist oder so, sondern das funktioniert ja, der hat ja Millionen Follower sozusagen. Das heißt, das Problem bei Donald Trump ist, der Mann ist total amoralisch, der ist total unmoralisch und das ist viel gefährlicher als ein Narzisst.
Und warum haben dann ihr Mitleid diese Millionen Menschen, die ihn gewählt haben?
Naja, also eigentlich die ganze Welt, weil ich finde, wenn man mich gefragt hätte als Psychiater, welche Persönlichkeitseigenart wäre am ungeeignetsten für einen amerikanischen Präsidenten und am gefährlichsten, dann hätte ich ungefähr diese Persönlichkeitseigenart beschrieben. Das heißt, der Mann hat überhaupt keine moralische Kategorien. Der hat von seinem offensichtlich, also ich habe ihn nicht untersucht, ja, aber der hat von seinem Vater gelernt, dass das Wichtigste im Leben Geld und Erfolg ist und der Größte zu sein. Und dafür darf man alles tun, dafür darf man Leute hinters Licht führen, alles. Und das halte ich tatsächlich für lebensgefährlich. Und das Problem ist, dass damit ja auch ein Vorbild geschaffen wird. Man muss sich mit Ellbogen durchsetzen. Der redet ja über Behinderte. So wie die Römer über Behinderte geredet haben. Das heißt, der letzte Herrscher, an den ich mich erinnere, ich habe mich sehr viel mit Geschichte beschäftigt, der so ähnlich war, war vorchristlich. Kaiser Nero. Kaiser Nero war ein Medienmensch.
Trump mit Nero vergleichen, das hat was.
Ja, und ja. Nero war sehr beliebt, also ja. War im Volk beliebt. Der hätte wahrscheinlich, der wäre mit Mehrheit gewählt worden.
Sprich, wir bekommen in 5 oder in 15 oder in 25 Jahren auch sowas wie so ein Trump
bei uns. Ja, die Gefahr besteht.
Also, kommt ja alles aus Amerika mit einer 10- oder 20-jährigen Verspätung rüber zu uns oder Verzögerung rüber, kriegen wir auch und haben wir ähnliche Verhältnisse wie heute in den USA. So einen komplett Bekloppten im Bundeskanzleramt. Sauber. Ja,
genau das finde ich, was Sie jetzt gesagt haben, finde ich genau die Gefahr. Wir gucken uns das im Moment so ein bisschen an wie im Zoo, ja, dass man den Eindruck hat, in der Südsee gibt es irgendwelche Sachen, in Amerika gibt es ganz komischen Präsidenten. Aber ich muss mal sagen, wir haben sowas Ähnliches ja auch schon. Ja? Also wenn Sie mal Dieter Bohlen sehen, ist auch so ein Medienmann, der sagt über seine Kandidaten, was dich von einem Eimer Scheiße unterscheidet, ist der Eimer. Ja? Oder Heidi Klum, ja, die diese jungen Mädchen einfach fertig macht und die dann lernen, du musst dich unterwerfen, um Erfolg zu haben. Erfolg bei Germany's Heidi ist das Wichtigste.
Germany's Next Topmodel, meinen Sie jetzt?
Ja, ne? Germany's Next Topmodel.
Kennt nicht jeder, deshalb muss ich es mal kurz
ja, anlegen. Ja, ich habe mit Heidi Klum habe ich mich vor 3 Jahren angelegt. Und auf den Schulhöfen Deutschlands sind die Dieter Bohlens und die Heidi Klums Vorbilder.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Und Leutegast ist Manfred Lütz, Psychiater und Diplom-Theologe. Er hat per Buch namens Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, diverse unbekannte Dinge aus 2000 Jahren Christentum zusammengefasst, beschrieben. Auch Dinge, von denen wir gedacht haben, dass wir sie kennen, dass wir darüber Bescheid wissen, aber tatsächlich möglicherweise sie falsch einschätzen. Beispiel, der Normalchrist und auch atheistische Beobachter glaubt, dass der Zölibat, also die Ehelosigkeit, überflüssig sei. Ist er aber so nicht, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, oder?
Also, ich bin mal interviewt worden als vor der Wahl von Papst Franziskus von einer Journalistin, einer sehr netten, sehr kompetenten Journalistin und habe gesagt, jemand, der keine Ahnung vom Christentum hat, der fragt mich immer zu Zölibat, Frauenpriestertum und Sexualmoral. Wozu wollen Sie mich denn fragen? Und dann hat sie gesagt, darf ich wenigstens eine Frage zum Zölibat? Habe ich gesagt, habe ich kein Problem. Und Sie haben ja ganz recht mit der Frage. Ich habe auch ein Kapitel dazu zum Zölibat, zur Sexualmoral, zur Frage des Frauenpriestertums, habe ich auch angehängt dran, weil wenn das Buch heißt der Skandale, ist das ja einer der Skandale, die immer in aller Munde sind. Dann muss man da auch ein bisschen den Stand der Wissenschaft zu darstellen.
Und also Zölibat, nötig oder nicht?
Also es gibt christliche Kirchen, die haben den Zölibat nicht. Die evangelische Kirche zum Beispiel hat ihn nicht. Und in der orthodoxen Kirche haben nur die Bischöfe sind zölibatär. Die katholische Kirche hat diese Tradition sehr lange. Und Mahatma Gandhi zum Beispiel war zölibatär. Das heißt, in allen Religionen gibt es Menschen, die ganz entschieden ihre Spiritualität leben wollen und solange sie das freiwillig machen, kann man da eigentlich auch nichts gegen haben. Dann wird aber immer vom Zwangszölibat gesprochen. Aber auch da muss man ja mal ein bisschen relativieren. Das sind junge Männer, die sich jahrelang überlegen, ob sie das wollen. Und nach Jahren sich dann freiwillig dazu entscheiden.
Oder eben auch nicht. Viele Kanzeln sind unbesetzt.
Oder eben auch nicht. Aber in der evangelischen Kirche ist das genauso. Ich glaube, das liegt nicht am Zölibat im Wesentlichen.
Wie, da ist das genauso?
Ja, in der evangelischen Kirche gibt es Pastorenmangel. Das heißt, das Problem, was die
aber
Menschen heute haben...
Aber nicht vergleichbar mit der katholischen Kirche,
doch,
oder?
Durchaus vergleichbar mit der katholischen Kirche. Das Problem ist einfach, sein ganzes Leben sozusagen auf den Glauben zu setzen, zu sagen, das ist jetzt das, was mich am meisten bewegt und damit will ich meinen Beruf ausüben, da will ich mein Leben mitführen. Also wenn man das Christentum so ein bisschen als Ornament des eigenen Lebens hat, als Tapezierung des Wohnzimmers, ja, das ist ganz nett und man hat so seine Feste, Ostern zum Beispiel, das ist ganz nett, aber zu sagen, ich will jetzt wirklich von morgens bis abends und ich will mein ganzes Leben darauf setzen, das ist schwieriger geworden und ich glaube, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass viele Menschen gar nicht mehr an Gott glauben. Ich habe mein Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten mit allen Argumenten für den lieben Gott so. Weil ich finde, das sind zentrale Fragen, darüber müssten wir in der Kirche auch viel mehr reden. Und das zweite Problem ist, auch wenn man die Geschichte des Christentums für eine Geschichte der Skandale hält und nicht wirklich informiert ist, dann kann man eigentlich gar nicht sich entscheiden als junger Mann, ich werde Priester. Ich glaube, dass das viel gravierender ist als der Zölibat. Und die Argumente gegen den Zölibat sind ja manchmal auch ein bisschen abstrus. Da wird gesagt, das ist doch unnatürlich, ja. Das ist doch unnatürlich. Da kann ich als Psychotherapeut nur sagen, also Sex muss sein, ja. Sex, man braucht auch Sex, dann habe ich einen Trieb und dann muss ich unbedingt und so. Habe ich mal in der Diskussion bei jemandem gehört. Da habe ich gesagt, so jemand ist nicht ehefähig, ja. Ist ja eine Zumutung für eine Ehefrau, ja. Das heißt, man verzicht auf das unmittelbare Ausleben des Triebs. Das ist eigentlich Voraussetzung, wie Freud sagt, von Kultur. Und bei uns leben ja viele Menschen in unserer Gesellschaft unfreiwillig zölibatär. Ja, die ganzen Singles, die nach irgendwelchen Lebensabschnittspartnerschaften jetzt allein in irgendwelchen Einzelwohnungen in den Großstädten leben. Und da wäre eigentlich es ganz nützlich, zum Beispiel mal aus dem Mittelalter die Beginen-Tradition wieder aufzunehmen. Das waren Witwen, die haben sich zusammengetan, in Belgien können sie das sehen, in Holland können sie das sehen, haben in einem großen Hof zusammengelebt, sind sozial aktiv gewesen und haben sich dreimal am Tag zum Gebet getroffen. Ansonsten haben sie in ihren kleinen Häuschen gelebt. Also, dass man das Alleinleben und das in Gemeinschaft leben verbindet. Und wir haben heute eigentlich nur noch, wir haben eine so zölibatäre Gesellschaft, wie es das, glaube ich, kaum je gegeben hat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Haben Sie mit Ihrer profunden Einsicht in das Wesen des Christentums, natürlich auch in die Institution katholische Kirche, eine Erklärung dafür, warum Lehmann so herausragte aus der Masse der Bischöfe, aus der Masse der Katholiken im Allgemeinen?
Also das ist sehr witzig, dass Sie das sagen, weil er kommt da im Buch natürlich nicht vor, weil es um die Geschichte des Christentums geht, aber er wollte das Buch. Kardinal Lehmann wollte das Buch. Als ich das Buch fertig hatte, habe ich es einem Freund von mir geschickt. Und der sagte, er habe mit Kardinal Lehmann gesprochen und der hat gesagt, es müsste mal eine Kurzfassung von dem Angenent geben. Mhm. Wer das denn
wann
mal machen
hat er das
könne?
Gesagt?
Und das hat Kardinal Lehmann schon vor ein paar Jahren.
Ich wollte gerade sagen, weil jetzt er gesagt, war ja seit dem Schlaganfall Ende 2017.
Also er hat das vor ein paar Jahren schon gesagt. Mhm. Das Buch von Anna und Angenent ist ja etwa 10 Jahre alt. Und das habe ich jetzt gemacht.
Also das Buch, auf dessen Grundlage Sie jetzt Ihr Werk rausgebracht haben. Ne? Und jetzt ist dieses Buch tatsächlich unfreiwillig, wenn man so will, ja, wie soll man sagen, auch ein Vermächtnis Kardinal Lehmanns, wenn man so will.
Ich habe ihn auch gekannt. Er ist einer der liebenswürdigsten Menschen, die ich erlebt habe. Als ich ihn besucht habe in Mainz, bestand er darauf, mich zum Taxistand zu begleiten. Und dann habe ich gesagt, Herr Kardinal, ich bin Laie, ich kann das selber und so, ich finde das. Und er hat gesagt, nein. Und er hat darauf bestanden und ist dann mit mir durch die Mainzer Innenstadt zum Taxistand gegangen. Also nicht so weit, aber immerhin als Geste. Und das fand ich schon sehr berührend.
Ich habe, wenn ich mit Ihnen über Ihr Buch rede und über die Skandalreihe des Christentums, fast ein bisschen Sorge, jetzt zu behaupten, dass Franziskus eigentlich ein guter, liberaler, weltoffener Papst ist. Sie haben damals vor 5 Jahren, waren Sie dabei bei seiner Amtsanführung, haben fürs Fernsehen darüber berichtet als Co-Kommentator und er genießt einen ausgezeichneten Ruf. Und wenn ich jetzt aber von Ihnen schon mehrfach gehört habe, dass so verschiedene Dinge, von denen wir glauben, die sind so im Christentum, dann doch gar nicht so stimmen. Wie sieht es bei Franziskus aus jetzt mit 5 Jahren Papst-Amtszeit-Bilanz?
Also ich habe damals, als ich das kommentiert habe für Phoenix, gesagt, jetzt müssen die Ratzingerianer beweisen, dass sie katholisch sind. Wenn man schon sofort sah, ist es ein völlig anderer Stil.
Das ist eine interessante These.
Und und das hat sich ja auch bewahrheitet. Das ist aber jetzt nicht so besonders spannend.
Was hat sich bewahrheitet? Also es hat sich doch auch bewahrheitet, dass viele von denen nicht so katholisch sind. Ne?
Ja, das müssen Sie dann dem lieben Gott am jüngsten Tag erzählen. Das traue ich mich nicht endgültig so zu sagen. Aber es gibt sicherlich viele Leute, die Papst Johannes Paul II. Sehr geschätzt haben, Papst Benedikt sehr geschätzt haben und die jetzt Schwierigkeiten eher mit Papst Franziskus haben. Aber das ist gut in der katholischen Kirche. Das heißt, in der Renaissance war es immer üblich, dass der nächste Papst von den Gegnern, ich will jetzt nicht sagen, dass es wirklich ein Gegner ist, aber von den Gegnern des Vorgängers gewählt wurde. Und das ist ganz gut. Es gab Menschen in der Kirche, auch engagierte Menschen, die ich auch kenne, die gelitten haben unter Johannes Paul II. Und unter Papst Benedikt XVI. Und die jetzt aufgeblüht sind. Und es gibt andere, die damals ging es denen gut und jetzt leiden die ein bisschen unter den neuen Verhältnissen. Aber das ist eigentlich katholisch, dass man es aushält, dass Menschen anderer Meinung in derselben Kirche sind und jeder auch mal dann die Richtung mitbestimmen kann.
Heißt das denn, dass jetzt Franziskus und Benedikt der 16. auf ihre Weise ähnlich gute Päpste sind bzw. waren? Oder kann man auch die These rauslesen, dass Franziskus der Kirche tatsächlich neuen Schwung verleiht?
Also ich würde sagen, dass zwischen den Anhängern von Franziskus und den Anhängern, sage ich jetzt mal, von Benedikt, es manchmal auch Konflikte gibt und die nicht immer auf einer Linie sind. Die beiden Päpste selber vertragen sich außerordentlich gut. Ich habe Papst Benedikt getroffen in seinem neuen Domizil in den Vatikanischen Gärten und er hat gesagt, er ist völlig auf der Linie von Papst Franziskus und Papst Franziskus hat mir das umgekehrt bestätigt. Also das heißt, zu suggerieren immer, da ist jetzt ein Kampf zwischen zwei Päpsten im Gange, das ist völlig falsch und jemand, der das behauptet, kennt auch Papst Benedikt überhaupt nicht, der sehr demütig ist und der sich auch einordnet in die Kirche und nicht sagt, ich muss jetzt irgendeine Agenda hier durchsetzen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums, sind knapp 300 Seiten, im Grunde genommen Bildung pur über das Christentum. Und jetzt holen wir weit aus und lernen etwas über Karl den Großen und darüber, wie man mit Bezug auf Karl den Großen deutschen Rechtsradikalen anschaulich machen kann, dass sie gewisse Dinge nicht verstanden haben. So fasse ich es mal zusammen. Wie würden Sie es ausführlich begründen?
Das haben Sie, also Sie haben das sehr gut gelesen. Also es ist schon so, dass das Christentum die Internationalität erfunden hat. Das wusste ich so auch nicht. In den Stammesreligionen galt nur der eigene Stamm und alle anderen hatten noch nicht mal den Titel Mensch. Mhm. Die anderen, die konnte man umbringen, das machte alles.
Also ohne Christentum würden wir uns mit Dingen wie in den USA, in Frankreich, in Polen gar nicht beschäftigen. Kurz zusammengefasst quasi.
Doch, die haben sich damit beschäftigt, aber man hat die nötigenfalls umgebracht.
Ja, platt gemacht. Okay.
Und man hat die platt gemacht und hat die erobert oder so. Die Römer haben das ja auch gemacht. Und die Christen haben gesagt, wir glauben nur an einen Gott und der hat alle Menschen geschaffen. Deswegen sind erstmal alle Menschen gleich.
Ja.
Und so wurde zum Beispiel auch die Sklaverei dann im Laufe der Jahrhunderte abgeschafft. Das ist durch das Christentum passiert, das sagt die Forschung, das wusste ich auch nicht.
Aber interessanterweise mit unglaublich unterschiedlichem zeitlichen Horizont. Teilweise schon, was weiß ich, im 3., 4. Jahrhundert. Ja. Und teilweise hat es bis ins 19. Jahrhundert,
glaube ich. Bis ins 19. Jahrhundert hat die Sklaverei aus Afrika noch gedauert, der Transatlantik, alles ganz furchtbar. Aber das Christentum, so sagt die Sklavenforschung heute, hat letztlich die Sklaverei abgeschafft. Die einzige Religion, die das getan hat, in den anderen Religionen, war Sklaverei etwas durchaus Übliches. Und da gab es auch keinen Protest.
Aber das Christentum hat die Sklaverei auch über mehrere Jahrhunderte aktiv mitgefördert.
Nein, gefördert hat es nie, sondern es war immer...
Es gab namhafte Christen, die zumindest selber auch teilweise als Sklavenhalter in Erscheinung getreten sind.
Ja, da müssen wir jetzt aber nochmal ins Detail gehen. Also es war schon so, dass ganz in der frühen Kirche es schon so war, dass man dass Bischöfe Sklaven freigekauft haben. Das wird detailliert in dem Buch beschrieben. Und da hat die Forschung spannende Ergebnisse gehabt, die ich gar nicht wusste. Aber ich muss zurück zu Ihrer Frage kommen. Wir kommen sonst gar nicht mehr zu Karl dem Großen. Alle Menschen sind gleich, aber auch alle Völker sind gleich. Das heißt, die Internationalität, andere Völker ernst zu nehmen, das Völkerrecht ist so entstanden, dass andere Völker, selbst wenn es Heiden sind, wenn es keine Christen sind, haben ihre eigenen Rechte. Das war eigentlich das spezifisch Christliche. Karl der Große war eigentlich ein Gewaltherrscher, der Europa mit Gewalt, mit ganz vielen Kriegen zusammengezwungen hat. Die Forschung sagt, es gab so viele Kriege, wie es das selbst im Mittelalter, wo es viele Kriege gab, sonst nicht gegeben hat. Der hat ein Sexualleben, das dem Sexualleben von Mick Jagger ähnlich ist, nicht?
Und aber bei Vorsicht.
Wie Vorsicht?
Naja, also das Christentum leidet, wie Sie schreiben, unter vielen Klischees, die vielleicht gar nicht stimmen. Und wer weiß, vielleicht sitzt Mick Jagger öfter, als man denkt, zu Hause mit Pantoffeln und Kräutertee auf dem Sofa und ist ganz ruhig.
Wie mein Freund Jürgen Becker dazu sagen würde, da wissen Sie mehr als ich.
Ja, ich weiß das auch nicht, ich vermute nur.
Ja, das kann sein. Aber was man so sich vorstellt, also er hatte ein ausschweifendes Sexualleben und also Leute mit ausschweifendem Sexualleben bekommen auch selten den Karlspreis. Aber das Einzige, was wirklich seine große Leistung war, das war die Christianisierung der Germanen. Dass die Germanen, die sich normalerweise gegenseitig alle die Köpfe eingeschlagen haben, dass sie im Karlsreich das nicht mehr taten. Und die Reichstheoretiker Karls des Großen haben gesagt, bei uns gibt es nicht mehr Burgunder und Alemannen, Aquitanier und Franken. Wir sind alle eins in der Kirche Christi. Und das war die Geburt Europas, dass man sich nicht mehr gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat. Und das müsste man eigentlich feiern. Aber das darf man bei der Karlspreisverleihung nicht feiern, weil da immer Franzosen im Raum sind und für Franzosen ist eine strenge Trennung von Religion und Staat. Und deswegen ist die Karlspreisverleihung, finde ich, immer eine ausgesprochen witzige Veranstaltung.
Und wie kommt es jetzt, dass diese ganze Geschichte dazu nützt, rechtsradikal denkenden Menschen eine gewisse Einfältigkeit vorzuwerfen?
Nee, das würde ich auch so gar nicht tun. Einfältig, es gibt sehr gescheite Rechtsradikale, muss man sagen, und die sind viel gefährlicher. Nein, was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn Leute das christliche Abendland hochleben lassen und gleichzeitig rufen Deutschland, Deutschland über alles, dann haben die nicht eine falsche Meinung oder so. Die sind einfach nicht informiert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie schreiben in Ihrem Buch Der Skandal der Skandale etwas, was mich ein bisschen schockiert hat, nämlich, dass es die Päpstin Johanna nie gegeben hat. Wie enttäuschend.
Tja, das sehen Sie mal. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Geschichte, die man erfinden musste eigentlich, weil sie einfach zu schön war. Sie wird ja ins 9. Jahrhundert datiert. In Wirklichkeit ist die Geschichte zum ersten Mal überliefert, eigentlich seit dem 13. Jahrhundert von Herrn von Troppau. Und man hat das dann später rausgekriegt, dass das so eine Legende ist. Ein protestantischer Forscher hat das übrigens rausgekriegt. Mhm. Aber es ist eine Story, die romanhaft immer wieder erzählt wird und an der man viele Dinge versuchen kann, romanhaft deutlich zu machen.
Das aber geht gut. Viele Dinge wirken so wunderbar plausibel da auch drin, ne?
Ja, ja, klar. In Wirklichkeit war es so, dass zur gleichen Zeit, in die man diese Legende projiziert hat, tatsächlich in Rom die Frauen es sagen hatten. Die Marozia war eine Senatorin, Senatrix nannte sie sich, und die beherrschte tyrannisch drei Päpste, also die bestimmte, wer Papst wurde. Das heißt, es gab ein Weiberregiment sozusagen, wie man dann gesagt hat. Also die Vorstellung, die wir hier immer so haben, von unserer Zeit auf frühere Zeiten zu gucken, die stimmen nicht immer.
Also die Vorstellung, auch das Klischee, dass Frauen immer nichts, jahrhundertelang nichts zu sagen haben, teilweise bis zum heutigen Zeitpunkt in der katholischen Kirche. Gehört denn die aktuelle Stellung der Frau jetzt in der katholischen Kirche sozusagen in diese Serie der Skandale des Christentums, wie Sie sie beschreiben, hinzu?
Der Protestantismus war viel paternalistischer, sagt die Forschung, als die katholische Tradition.
Aber Stand heute können natürlich Frauen in der evangelischen Kirche natürlich alles werden.
Klar, ne? Klar, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Das heißt, das sind die Vorstellungen heute. Und ich finde heute tatsächlich, dass Frauen mehr Macht in der Kirche brauchen. Das wird ja immer über so eine Klerikaldebatte gemacht, dass man immer nur über das Frauenpriestertum redet, dass die Frau am Altar steht. Nein, die Frau muss Macht auch in der Kirche haben. Im 19. Jahrhundert gab es die Frauenorden mit machtvollen Ordensgründerinnen, auch im Mittelalter gab es Episteln, die sehr machtvoll waren. Aber heute sind die Apparate, die kirchlichen Apparate so groß und an der Spitze dieser Apparate, dieser riesigen Apparate, sitzen fast überall Männer. Aber wir müssen aufpassen, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, dass man nicht die heutige bedauerliche Situation projiziert auf die ganze Geschichte. Die Forschung sagt, und wie gesagt, nicht die kirchliche Forschung, sondern die Forschung, dass das Christentum von den drei monotheistischen Religionen eigentlich die liberalste war, was Frauen betraf. Israelische Forscher haben darauf hingewiesen, dass jüdische Frauen im christlichen Umfeld am liberalsten leben konnten. Im muslimischen Umfeld gab es Polygamie und gab es mehr Unterdrückung. Die frühen Christen hatten emanzipierte Frauen. Es gab doppelt so viel christliche Ärztinnen in der Antike wie heidnische Ärztinnen. Und der Ehekonsens, das war dann, was wir eben bei der Frage der Sklavenbefreiung schon sagten, der Ehekonsens war, und das ist mir bei dem Buch von Arnold Angenent eben aufgefallen, zum ersten Mal so klar geworden, der war revolutionär, den gab es in keiner anderen Religion, dass eine Frau und ein Mann sagten, wir wollen heiraten, und das war eine sakramentale Ehe, ob jetzt die Frau Sklavin war oder nicht, das war völlig wurscht. Das entschieden auch nicht die Eltern, das entschieden diese beiden Leute und das entschieden sie auf Augenhöhe. Und das führte mit den Jahrhunderten, muss man sagen. Es gab Rückschläge, als die Germanen kamen und so weiter, über die Jahrhunderte schon dazu, dass wenn Sie mal die ganze Erde betrachten und schauen, in welchen Bereichen die Frauenemanzipation entstand, das waren letztlich die christlichen Bereiche, zum Teil gegen die Kirche, zum Teil gegen die kirchlichen Institutionen, das ist alles klar. Also es geht nicht darum zu sagen, die Kirche war immer da an der Spitze, nein. Aber die Frauenemanzipation konnte sozusagen Wasser aus den Quellen schöpfen, die da schon sprudelten. Es ist eben nicht in China entstanden, nicht in Indien entstanden, nicht im Indianerbereich entstanden, sondern in dem Bereich, wo es heißt, wie im Galaterbrief vom Apostel Paulus, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, es gibt nicht mehr Frauen und Mann, wir sind alle eins und gleichberechtigt in Christus.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben sich in Ihrem Buch auch ein bisschen beschäftigt mit dem Islam und ich habe unter anderem die These rausgelesen, wahrscheinlich jetzt völlig vereinfacht, dass man zumindest in Teilen den Islam als die toleranteste der großen Religionen bezeichnen muss. Ist das eine zu stark verkürzte Sicht der Dinge?
Also ich habe das Buch natürlich auch ein bisschen unterhaltsam geschrieben, wie meine anderen Bücher auch, damit es ein bisschen locker ist und auch gut lesbar ist. Und dann sind die Überschriften natürlich auch ein bisschen provozierend, warum der Islam am tolerantesten ist. Das ist natürlich eine heutzutage provozierende Überschrift.
Sehr gut und in den Zeitgeist.
Dann kommt aber gleich im ersten Satz, der Islam ist am tolerantesten theoretisch. Mhm. Und theoretisch ist es eben so und auch aus logischen Gründen, dass für das Judentum, das Christentum und der Islam Verformungen waren, Falschlehren waren, Verformungen der ursprünglichen jüdischen Wahrheit. Für das Christentum war der Islam eine Verformung der ursprünglichen christlichen Wahrheit, Aber das Judentum lag ja schon vor. Das heißt, die Christen mussten Regelungen finden, wie sie mit den schon vorliegenden Juden umgehen. Denn Jesus war Jude, die Apostel waren Juden, ja. Und der Islam fand bereits das Christentum vor und auch das Judentum vor. Also hat der Islam Regeln entwickeln müssen, wie man mit den Juden und mit den Christen umgeht. Und wie man dafür sorgt, so mit denen umzugehen, dass man nicht den Schädel sofort einschlägt. Und so hat der Islam Regelungen für Christen, Regelungen für Juden. Und das hat das Judentum nicht und das Christentum hat solche Regelungen nur für die Juden.
Ganz kurz noch zum Schluss. Sie sind hier und da auch kabarettistisch unterwegs. Oder nicht mehr?
Beziehungsweise, doch, falls ich mache doch, ein Kabarettprogramm.
Wann kann man Sie sehen?
Ich mache auch ein Kabarettprogramm über das. Ich weiß das jetzt nicht auswendig, wo man mich sehen kann. Ich bin häufiger in Koblenz zum Beispiel, im Café Hahn oder ich bin in der Springmaus in Bonn oder im Senftöpfchen in Köln, weil ich finde, man kann wichtige Dinge auch humorvoll sagen. Mein Freund Eckart von Hirschhausen hat mich ermutigt, mal ins Kabarett zu gehen. Ich mache das selten, aber es ist für mich immer eine Herausforderung zu sagen, man kann wichtige Dinge auch unterhaltsam und humorvoll sagen und deswegen schreibe ich diese Bücher und deswegen gehe ich auch ins Kabarett.
Und deshalb waren Sie auch Gast in dieser Sendung. Das ist Ihnen gelungen. Manfred Lütz, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie Gast waren bei Leute. Zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit und der Griff in meinen Rucksack fördert ein österliches Geschenk, das hier an der Packung ein bisschen zerknickt ist, ist aber noch völlig neu. Ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher ist das im speziellen Osterdesign. Wissen Sie, was das ist?
Toll, technisch.
Ausgekochtes Ei, klappen Sie das drauf, ja, und dann kommt diese, fährt quasi wie so eine, wie soll man sagen?
Ich bin technisch völlig unbegabt. Ich bin Psychiater. Alle Apparate mit mehr als zwei Knöpfen sind mir unheimlich.
Das werden Sie bedienen können. Also da kommt so eine Vorrichtung aufs Ei oben drauf und dann lassen Sie so eine Kugel hinabsausen und dann sorgt die dafür, dass in der Eierschale eine Sollbruchstelle entsteht und Sie dann die obere Hälfte abnehmen können.
Brauchen wir gar nichts mehr zu machen, nur essen.
So sieht's mal aus. Viel Spaß damit. Danke, dass Sie Leute Gast waren. Alles Gute.